In diesem Jahr hat die Stimme der Hoffnung oder eine Abteilung der Stimme der Hoffnung, und zwar die Abteilung, die für Blinde und Sehschwache zuständig ist, eine Freizeit gemacht für die Blinden und die Sehschwachen. Und zwar in Ramsau, das liegt ganz unten im Süden von Deutschland in so einem kleinen Fleckchen Erde, das rundherum von Österreich eingeschlossen ist. Dort haben sie also eine Freizeit gemacht, haben Unternehmungen gestaltet, und als wir, meine Frau und ich, in den Ferien bei ihr gewesen sind, da hatte sie eine Foto-CD bekommen. Sie kann noch ein bisschen sehen, 2%, aber Bilder sind einfach zu klein, und mit einem schönen großen Bildschirm konnte sie eine Menge erkennen von dem, was sie da erlebt hat, und sie erzählte mir davon. Und bei den Bildern entdeckte ich zwei Leute, die ich von früher kannte. Immer wenn die auftauchten, so ist es in meiner Erinnerung, waren die mit dem Tandem unterwegs, einem Fahrrad für zwei Personen, wer das nicht weiß. Vorne saß der Sehende, schlecht Hörende, und hinten saß der Blinde, nicht sehen könnte und gut Hörende. Und so waren sie immer unterwegs. Und dort entdeckte ich sie auf den Bildern. Sie waren dabei. Und da fiel mir einfach dieses Wort ein, das wir vorhin auch im Thema hatten, einer trage des anderen Last. Das ist mir irgendwie bei diesen beiden so richtig deutlich geworden. Ich möchte mit euch jetzt diesen Text lesen aus dem Galaterbrief, Kapitel 6, von Vers 1 an. Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Wenn einer sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, meine Schwestern und Brüder, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn oder sie im Geist der Sanftmut wieder auf den rechten Weg bringen. Doch gib Acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich einbildet, etwas zu sein, obwohl er nichts ist, und der betrügt sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Tun. Dann wird er sich nur im Blick auf sich selbst rühmen können, nicht aber im Vergleich mit anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Warum hat Paulus diesen Brief an die Galater, an Gemeinden in Galatien geschrieben? Stellt euch vor, der Paulus war unterwegs, er ist durch dieses Land gereist und ist in Städte hineingegangen, wo es keine Gemeinde gab. Er hat Kontakte geknüpft mit Menschen, er hat sich angefreundet mit ihnen, er hat sich mit ihnen getroffen, sie haben Gemeinschaft gehabt. Sie haben gemeinsam Gottesdienste gefeiert. Die waren ein bisschen anders als unsere, aber ich denke schon, dass sie miteinander gesungen haben, dass sie sich ausgetauscht haben über die Erfahrungen, die sie in der letzten zurückliegenden Woche gemacht haben, auch mit Gott. Und ich denke, ich glaube, ich weiß, dass der Paulus viel über seinen Glauben erzählt hat und vor allem über Jesus. Und der Paulus muss eine sehr plastische Erzählweise gehabt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass da in diesem Kreis öfter Leute gesessen haben, denen die Tränen über die Augen liefen, als Paulus ihnen erzählte von dem, was Jesus für jeden von ihnen getan hatte. Und weil das in dieser Gruppe so schön war und so angenehm und so anregend, sind immer mehr Leute dazu gekommen. Und irgendwann hat der Paulus gesagt, so, jetzt machen wir aus dieser Gruppe eine Gemeinde. Wer übernimmt die Verantwortung? Wer ist der Älteste? Die Gemeinde wurde organisiert. Der Paulus verabschiedete sich schweren Herzens und ging in die nächste Stadt, um genauso weiterzuarbeiten. Und irgendwann bekommt er den Bericht, da schreiben ihm die Gemeindeglieder, hallo Paulus, unsere Gemeinde ist weiter gewachsen. Und irgendwann bekommt er die Nachricht, hallo Paulus, jetzt sind sogar in unsere Gemeinde Christen hineingekommen, die früher richtig strenge Juden gewesen sind. An Paulus Stelle hätte ich jetzt bei mir gedacht, oh, da weiß ich aber nicht, ob ich mich darüber freuen kann oder nicht. Und irgendwann schrieben sie ihm, hallo Paulus, das sind ein paar Sachen, die du uns gar nicht erzählt hast. Wir haben in der Bibel studiert und wir haben festgestellt, wenn wir zu Gott gehören wollen, dann müssen wir uns auch noch beschneiden lassen. Dann müssen wir auch noch bestimmte Feiertage und Feste feiern. Davon hast du uns überhaupt nichts erzählt. Was würdet ihr machen? Sofort hinfahren. Ging für den Paulus nicht, er schreibt einen Brief. Und er schreibt in diesem Brief, ich würde mich das nicht trauen, sowas zu schreiben, ihr unverständigen Galater. Was ist passiert, dass ihr euch so schnell von dem Weg abbringen lasst, den ich euch vorgemalt habe? Ich habe euch Jesus Christus so vor Augen gemalt. Und was macht ihr? Es sieht so aus, als wären andere Bedingungen notwendig, die erfüllt werden müssten, damit man zu Gott kommen kann. Und darüber schreibt der Paulus voller Sorge. Der zweite Teil des Briefes beschreibt, wie das funktioniert, wenn man als Gemeinschaft zusammenlebt. Er beschreibt die Grundlage dafür, die Liebe. Und aus dieser Liebe heraus wächst eine ganze Menge in der Gemeinde. Friede, Freude, Freundlichkeit, Gütigkeit, da passiert etwas. Und wo diese Frucht des Geistes ungehindert wachsen kann, da ist auch eine geistliche Gemeinschaft. Ein Gemeindeglied, eine Schwester, kam zu ihrem Seelsorger und sagt, ich bin voller Zweifel, voller Unsicherheit, voller Kummer. Ich kann nicht mehr beten. Und der Seelsorger sagte zu ihr, er hat nicht gesagt, das ist aber schlimm, musst du dich aber anstrengen jetzt. Nein, er hat gesagt, geh einfach in Gottesdienste hinein. Geh in Gebetskreise hinein, wo Menschen beten, höre ihnen zu. Lass für dich beten. Lass dich umbeten. Klingt vielleicht eigenartig. Er hätte sie mahnen können, hat er nicht gemacht. Er hätte das abwiegeln können und sagen, ist nicht so schlimm. Hat er nicht gemacht. Er hat sie ernst genommen. Und sie hat in dieser Gemeinschaft erlebt, wie sie getragen wurde, wie sie wieder hineingeführt wurde in diese Beziehung zu Gott und wie die Freude am Gebet, am Gespräch mit Gott wieder zu ihr kam. Ist eine solche Gemeinschaft unbesiegbar? Wir haben diese Woche erlebt, Reinhard hat uns vorhin daran erinnert, was passiert, wenn ein unbesiegbares Team, eine unbesiegbare Gemeinschaft in eine Krisensituation hineinkommt. Und da haben sich auch sofort Psychologen damit beschäftigt. Wenn da Angst entsteht, dann ist das ansteckend. Und dann passieren Fehler und dann geht die Gemeinschaft kaputt. Und wenn in einer Gemeinschaft Schuld passiert, so wie der Paulus das hier geschrieben hat, wenn Verfehlungen geschehen, dann kann das eine Gemeinschaft kaputt machen. Und wenn der Paulus hier von Verfehlungen spricht, dann könnten wir jetzt spekulieren, was könnten das für Dinge sein, was der Paulus da meint, diese Verfehlungen. Ja, die Bibel nennt uns verschiedene Verfehlungen. Ich glaube nicht, dass es hier um Straftaten geht im Sinne unseres Strafgesetzbuches, sondern Verfehlungen, die passieren in unserem täglichen Miteinander, wo wir unbeabsichtigt, was anderes will ich gar nicht annehmen, wo wir unbeabsichtigt dem anderen der anderen Wunden zufügen. Und da werden zwei unterschiedliche Dinge gezeigt, wo es um die Verfehlungen gibt. Da gibt es Verfehlungen moralischer Art. Und da stehen vor allem drei Dinge da auf der Tagesordnung. Es geht um Geld, es geht um Sexualität, es geht um Macht, wo Leute versagen. Und dann gibt es auch die geistliche Seite oder die geistige Seite, wo es Verfehlungen gibt. Verfehlungen durch Selbstüberschätzung. Selbstüberschätzung gegenüber Gott, aber Selbstüberschätzung auch gegenüber dem anderen. Und daraus kommen dann Stolz, Überheblichkeit, Selbstgerechtigkeit, Kritik, Sucht. Und ihr könnt euch vorstellen, man braucht nur eins davon zu nennen, wenn so etwas passiert, dann macht das Gemeinschaft kaputt. Dann begegnet man dem Menschen, der ständig kritisiert, er lächelt dich an und du weißt, das ist nicht echt. Da stimmt was nicht. Gemeinschaft leidet darunter. Wenn wir die Evangelien lesen und schauen uns das Leben Jesu an, dann stellen wir immer fest, dass es da eine Kombination gibt, wenn es um moralische Verfehlungen geht. Eine Kombination von drei Gruppen oder Personen. Da gibt es denjenigen oder diejenigen, die versagt haben, die eine moralische Verfehlung hatten. Dann gibt es diejenigen, die Zeugen sind und mit dem Finger auf die zeigen und sagen, der oder die hat Mist gebaut, die muss gesteinigt werden. Und dann gibt es diesen Jesus, der dazwischen steht und ihnen zeigt, meine lieben Freunde, ihr sitzt alle im gleichen Boot und ihr braucht alle meine Vergebung. Das ist eine Gruppe, die im Wald unterwegs ist. Sie wollen eine Schutzhütte erreichen. Und irgendwann merken sie, als es später wird und anfängt zu dämmern, dass sie sich verlaufen haben müssen. Und dass, wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, sie in der Nacht irgendwo hier im Wald nächtigen müssen. Und einer in dieser Gruppe fängt an, wer war denn der? Du warst doch der in der Gruppe, der den Weg kannte. Du bist doch schon mal unterwegs gewesen. Warum hast du uns nicht richtig geführt? Und über einen anderen regt er sich auf und sagt, ja, dort, wo wir abbiegen sollten, da sind wir bestimmt verkehrt abgebogen, weil du das unbedingt so wolltest. Und dann war einer, der hatte immer so sein Pfadfinder-Kit mit dabei, aus Messer, aus Feuerzeug, aus Taschenlampe. Wo hast du deine Ich hab's im Auto vergessen. Wie kannst du sowas machen? Bis einer fragt, du wolltest doch Karte und Kompass mitnehmen, wie ist denn das? Und da ist er ganz still geworden. Nicht gerade jetzt wie unser kleiner Freund, aber sowas kann dann schon passieren. Dann geht man sich in die Haare. Aber wir sitzen alle in einem Boot. Das soll das deutlich machen. Wie geht man also damit um? Wie geht man mit Schuld um, mit Verfehlung? Wie soll man darauf reagieren? Man kann es öffentlich machen. Du, ich will da auf niemanden zeigen, du hast Mist gebaut, weil, und alle stehen da und alle sind die Besseren und derjenige ist der, der immer kleiner wird mit Hut. Das gibt's. Man kann auch so tun, als wäre gar nichts gewesen. Aber ihr wisst, dass Schuld um sich frisst wie ein Geschwür. Und wenn man es verschweigt, wenn man es versucht, unter den Teppich zu kehren, da kommt immer Neues dazu und irgendwann stolpert man über diesen Teppich. Paulus hat einen ganz neuen Weg gezeigt, wie man mit so etwas umgehen kann. Er sagt zu den Leuten oder schreibt den Leuten in Galatien, ihr seid doch geistliche Leute. Spricht er uns vielleicht auch damit an? Ihr seid doch geistliche Leute. Helft demjenigen in sanftmütigem Geist. Also es geht darum, mit dem anderen in Sanftmut und Nachsicht umzugehen. Und er zeigt, daran ist zu erkennen, ob eine Gemeinschaft, ob eine Gruppe wirklich vom Geist Gottes geleitet ist. Nun hört sich das gut an, mit Nachsicht und mit Sanftmut. Wie macht man das? Wie habt ihr das bisher gemacht? So haben wir ja keinen Dialog, wäre schon interessant. Aber Paulus sagt, und da kommt dieses Wort, was wir eingangs gehört haben, einer trage des anderen Last. Einer trage des anderen Last. Was ist das für Last, von der wir hier sprechen? Das Wort, was hier steht, bedeutet so viel wie das Schwere, das Gewichtige. Der Zusammenhang, in dem wir das lesen, macht deutlich, es geht nicht nur um Dinge, die unser Leben betreffen, wo es um Belastungen geht, um Sorgen, die wir haben, sondern es geht eindeutig um Schuld, die geschehen ist. Aber das griechische Wort, was dort an dieser Stelle steht, macht deutlich, es geht nicht nur um Schuld. Es geht auch um die Lebenslasten, die wir zu tragen haben. Wenn da jemand in finanziellen Schwierigkeiten ist, wenn da jemand in einer schwierigen familiären Situation ist, wenn jemand erlebt, dass er abgelehnt wird, weil er eine andere Neigung hat als andere Männer oder Frauen. Und wenn da vom Tragen die Rede ist, nicht nur von den Lasten, sondern vom Tragen der Lasten, dann heißt das, also das sieht dann nicht so aus, ach ja, die Schwester so und so, ich habe gehört, sie hat eine Allergie bekommen und deshalb musste sie ihren Job aufgeben. Oh, das tut mir ja sowas von leid. Oh, das kann man sagen, oder? Kann man sagen. Und wenn das jemand anders hört, sagt man, oh ja, der hat ein Mitgefühl. Aber tragen heißt mit den Händen anpacken. Das heißt, diese Last, die dieser Mensch zu tragen hat, und ich möchte daran erinnern, es ist eine umfangreiche Sache, Last. Es geht nicht nur um die Lebenslasten, sondern es geht auch um Schuld. Diese Last, die lade ich mir selbst auf und bringe sie vor Gott. Gott, du hast gehört von dieser Schwierigkeit. Gott, du hast doch gehört, und ich lege dir diesen Menschen mit seiner Last an dein Herz. Das ist Lastentragen. Hört sich immer gut an, denn es macht mir deutlich, es gibt Leute, die bereit sind, meine Lasten zu tragen, oder? Aber ich bin auch eingeladen, Lasten anderer mitzutragen. Und wie funktioniert das jetzt? Da ist in diesem gleichen Text davon die Rede, dass im Geist Christi, das Gesetz Christi an dieser Stelle erfüllt wird. Was ist denn das für ein Gesetz? Das Gesetz Christi. Sind das die 10 Gebote? Was ist das für ein Gesetz? Das Gesetz Christi zeigt hier, dass es um die Liebe geht, die Grundlage für alle Gesetze. Die Liebe, die helfend und heilend für den anderen da ist. Der helfend und heilend für uns ans Kreuz gegangen ist. Das ist Gesetz Christi. Lasten des anderen tragen heißt also, dass ich die Verfehlung des anderen vor Gott bringe. Dass ich die Lasten, die der andere trägt, zu tragen hat, dass ich sie Gott vorlege. Und dann ist davon die Rede, dass es zum Gespräch kommt. Setzt natürlich voraus, dass ich mich selbst auch prüfe. Und so wie wir in diesem Abschnitt gelesen haben, funktioniert das nicht, dass ich mich mit dem einen oder anderen vergleiche und sage, oh lieber Gott, da schneide ich ja noch viel besser ab als der. Der ist ja ein armer, kleiner... Okay, entschuldigt, wenn ich das so salopp gesagt habe. Aber diese Selbstprüfung bewahrt mich davor, dass ich Steine aufhebe und auf den anderen werfe, weil ich ja besser bin. Ich schätze mich ein, indem ich versuche, mich mit den Augen Gottes zu sehen. Und das bewahrt mich davor, über den anderen zu richten. Ich sitze im gleichen Boot. Auch wenn manches Mal der Eindruck erweckt wird, von dem einen oder anderen aus dem Volk Gottes, ich bin doch ein bisschen besser. Und ich muss dir eigentlich sagen, wo es lang geht. Wir sitzen im gleichen Boot. Und wir sind gemeinsam abhängig von der Ermutigung Jesu und von der Vergebung. Am Text, an der Überschrift habt ihr gelesen, die Frage, wie weit können wir gehen? Und es ist in der Tat die Frage, wie groß ist die Tragfähigkeit? Und in diesem Zusammenhang stellen sich mir zwei Fragen. Ist unsere Gemeinde nicht eigentlich zu groß, dass das funktionieren könnte, einer trage des anderen Last? Und wenn mir jemand zum Gottesdienstbeginn entgegenkommt und er mich freundlich anstrahlt und ich sage, na, wie geht's? Gut. Wie soll das anders sein? Ich weiß nicht, wie es euch geht in einer solchen Situation. Wir sind einfach zu viele. Und man weiß nicht, zu wem könnte ich denn gehen und von meiner Last erzählen. Und es gibt Leute, die haben eine Antenne dafür, ein Gespür dafür, die merken, wenn da jemand mit einer Last kommt. Aber reicht das aus? Gibt es nur drei Leute oder vier, die Lasten zu tragen haben? Den anderen geht es immer blendend? Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich wieder von unseren Hauskreisen reden. Das hat nichts damit zu tun, dass es ein paar Leute gibt, die das als Hobby haben und die sagen, das brauchen wir, sondern Hauskreise sind das biblische Konzept für Gemeinde. Auch wenn wir uns sabbats treffen, aber Hauskreise sind die Orte, wo ein paar Leute zusammen sind, ein paar Menschen miteinander Wort Gottes studieren, miteinander füreinander beten, wo man sich kennenlernt und nicht an der Stelle, wo man sagt, ja, jetzt haben wir uns kennengelernt, jetzt brauchen wir uns ja nicht mehr, sondern da beginnt es eigentlich erst, wenn man sich kennengelernt hat, dass man zueinander Vertrauen hat und sagt, ich muss dir im Vertrauen mal sagen, oder euch, mir geht's im Augenblick so und so, könnt ihr nicht jetzt für mich beten? Das funktioniert nur in diesen kleinen Gruppen. Und deshalb liegt uns das so am Herzen, dass wir in unserer Gemeinde solche Gruppen haben. Es ist auch der sicherste Ort für den Fall, dass wir aus irgendeinem Grund irgendwann mal diesen schönen Raum verlieren. Kann es passieren? Wenn wir dem glauben, was der Johannes in seinem letzten Buch schreibt, dann ist das durchaus möglich. Und was machen wir dann? Bricht alles zusammen? Prediger, was soll ich denn machen? Das zweite ist, wie kann ich überhaupt tragen? Wie weit kann ich überhaupt tragen? Was bin ich in der Lage zu tragen, wenn es darum geht, Lasten zu tragen? Da kommt jemand zu dir und sagt, ich habe meinen Mann betrogen. Er weiß nichts davon. aber ich leide darunter. Kannst du sowas tragen? Da kommt jemand zu dir und sagt, mein Vater hat mich missbraucht. Und du kennst diesen Vater vielleicht als treues Gemeindeglied. Kann man sowas tragen? Da kommt jemand und sagt, ich habe eine homosexuelle Neigung. Ich leide darunter. Und ich leide darunter, dass ich überall ausgestoßen bin. Kannst du so etwas tragen? Wir wissen, dass es in Deutschland etliche Menschen gibt, die darunter leiden, verstoßen sind, draußen stehen und das Gespür haben, uns will keiner. Das ist natürlich ein vielschichtiges Thema. Das kann man nicht so in der Predigt so nebenbei abhaken. Aber die Frage ist, wenn jemand kommt und sagt, kann ich bei euch Heimat finden, aber kannst du, können wir sowas tragen? Gelingt es, diese Lasten gemeinsam zu tragen und vor Gott zu bringen? Es ist schon ein paar Jahre her, 1984, da fanden die Paralympics, das ist also Olympische Spiele für Behinderte, in den USA statt, zum Teil in den USA, zum Teil in England. Und in den USA, in New York, geschah das und dann kam der 400 Meter Lauf für Männer. Alles behinderte Männer. In dem Stadion waren damals noch nicht so viele Menschen zusammen, wie heutzutage bei Paralympics mit dabei sind. Und die Männer gingen an den Start. Der Startschuss wurde gegeben und sie liefen los. Und ihr könnt euch vorstellen, also zur damaligen Zeit hat man noch nicht diese Supersportprothesen gehabt, die man heute hat mit diesem Glasfieberzeug und so, wo man dann schon fast wippend davonfliegt. Und die Leute haben da gesessen im Stadion, einige haben weggeschaut, weil ihnen das so unangenehm gewesen ist, wie diese Männer versucht haben, vorwärts zu kommen. Und es ist nicht mehr weit bis zum Ziel, da stürzt der Führende in dieser Gruppe. Und der Zweite, der könnte jetzt vorbeirennen und sagen, oh, ich hab's geschafft. Aber der machte das nicht. Trotz seiner Behinderungen beugte er sich zu diesem Gestürzten, hob ihn auf, nahm ihn unter den Arm. Und sie beide liefen, er schleppte den anderen fast, liefen weiter. Und dann kamen auch schon die anderen. Aber die liefen nicht vorbei, sondern sie hakten sich alle ein und gemeinsam liefen sie über die Ziellinie. Boah. Wir sitzen in einem Boot. Wir sind betroffen von Schuld und erleben Vergebung. Und wir können vorbeiziehen an dem, der gefallen ist, oder wir können ihn in den Arm nehmen und sagen, lasst uns gemeinsam das Ziel erreichen. Wollen wir das?